So, guten Abend. Freut mich sehr, hier zu sein. Und freue mich, dass so viele gekommen sind. Mensch, wir haben ein volles Haus. Stehen Leute noch hinten. Wenn wir vielleicht ein paar Plätze noch besorgen, dann haben alle Platz. Warten gerne noch ein paar Sekunden, bis die alle Platz haben. Das ist ein gutes Zeichen, ne? Platz suchen müssen. Gut. Und ich bin euch wirklich besonders dankbar, dass ihr alle gekommen seid. Vor allem, weil ich weiß, dass ja die Schweizer immer sehr beschäftigt sind, auch wenn sie nicht viel zu tun haben. Manchmal schon. Ja, und besonders bei diesem Wetter. Fast indisches Wetter. Ja, wie ihr schon gehört habt, heute Abend wird es ein bisschen indisch laufen. In Indien, wenn wir Veranstaltungen haben, es dauert meistens 4,5 Stunden. Ja, wir haben noch Zeit. Es geht. Ja, ich bin Inder. Ich habe eine ganz andere Art von Sprechen. Andere Art von Leben, mehr oder weniger. Aber ich bin doch froh, Inder zu sein. Das muss ich ehrlich sagen. Wir sind sehr unterschiedlich, nicht wahr? Die Chinesen haben ihre Stärke. Die Afrikaner haben ihre Stärke. Wir sind bei alle Olympiade-Sieger. Mehr oder weniger. Die Schweiz hat nur eine Chance, wenn es Afrikaner in der Fußballmannschaft gibt. Die Inder haben ihre Stärke. Wir sitzen gerne lange, lieber auf dem Boden. Stuhl ist uns sehr fremd. Haben die Europäer nach Indien gebracht. Der Stuhl, das ist uns ein Qual. Und wir sitzen 5 Stunden lang auf dem Boden während Veranstaltungen und ganz fest, ganz still. Wenn die Schweizer 15 Minuten lang auf dem Boden sitzen muss, dann meint man, dass es Millionen von Ameisen gibt. Und Insekten, Mücken, ja. Ihr habt aber eure Stärke. Wunderbar, die Ordnung und Zuverlässigkeit und so weiter. Ja, wir sind unterschiedlich. Ich reise ziemlich, um meine Arbeit zu tun. Habe in Dutzenden und aber Dutzende von Ländern gearbeitet. Das ist harte Arbeit, kein Tourismus. Habe meinen Mitmenschen überall begegnet. Und ich habe etwas Wichtiges gelernt. Die Menschen sind überall auf der Welt mehr oder weniger dasselbe. Gut und Böse gibt es überall. Ob in Argentinien oder in der Mongolei, habe ich selber gesehen. Es gibt kein Volk, welches besser als der anderen ist. Das ist eine Tatsache, die wir nach und nach unbedingt akzeptieren müssen. Aber ich bin sehr froh, Inder zu sein. Ich sage nicht, dass die Inder das beste Volk der Welt sind. Wir wohnen in Kalifornien, nur weil es ist sehr ideal, von dort aus unsere Arbeit zu tun. Wir arbeiten häufig in Asien, überall. Und Kalifornien ist eine Art Hauptstadt, auch ein Staat, Hauptstadt der Pazifisches Kreis. Ein bisschen Einführung, wenn ich das erzählen darf. Und zum Pazifisches Kreis gehören Japan und Korea, Indonesien, Philippinen, Hongkong, Taiwan, Thailand, sogar China. Wir reden da von einer riesigen Menge Menschen. Millionen, aber Millionen. Ich reise öfter nach Asien, von Los Angeles aus. Es fliegt eine Maschine alle 14 Minuten nach Asien. Wie der Tram in Zürich, ne? Oder der Bus in Rumlang. Und wir arbeiten häufig in Mexiko, so wie Zentral-Südamerika auch. Die Millionen von Menschen, die in der Not sind, jede Menge Bedürfnisse. harte Arbeit, aber ich tue es sehr gerne. Das Allerschwierigste in meiner Arbeit ist, weg von Frauen und Kindern zu sein. Manchmal kommen sie mit, manchmal kommt ein Kind mit, wir haben 4 Kinder. Meine Frau, ich habe eine wunderbare Frau, meine Frau ist sehr, sehr gut gemacht, meine Frau ist Swiss made. Made in the Schweiz. Und sie war mit mir überall auf die Welt und sie kennt unsere Weltsituation ziemlich gut. Nach 24 Jahren das Ehe hat meine Frau kein einziges Mal geklagt. Liebe Männer, junge Männer, wenn ihr eine Frau sucht, dann sucht so eine Frau wie der meine. Eine Frau, der nie klagt. Viel Glück. Und in Kalifornien, das ist eine Art Musterstadt, wenn ich das schnell erzählen darf, es gehört zum Thema. Musterstaat, weil so wie Kalifornien ist, so wird die Welt nach und nach mit der Zeit. Ob Blue Jeans oder grünes Haar. Es kommt fast alles von dort, ne? Und die Minderheit in Kalifornien, die Weißen sind jetzt Minderheit. Stimmt. Jetzt sind die Mehrheit alles anderen. Die Farbigen, die Asiaten, Japaner, Chinesen, Koreaner, Indonesien, sowie jede Menge Mexikaner und auch dazu Schwarzen. Und sie bringen ihre Kultur, und so ist es eine sehr pluralistische Gesellschaft, kulturell gesagt. Der kulturelle Pluralismus erlebt man dort. Aber die anderen bringen auch ihre Religionen mit. Und so gibt es jede Menge Buddhisten und Hinduisten, Moslem. Sieht man Dutzende von Hindu-Tempeln und buddhistische Pagodas und Moschees, jede Menge. Und dann die Weißen in Kalifornien, die Minderheit sind, bekehren sich zum Esoterik, östliche Religionen, Mystizismus, Buddhismus, Dalai Lama, Gurus, Yogis, unglaublich, das ist alles, alles anders als Christentum. Und es ist wirklich ein Missionsfeld geworden, ein großer Not da, geistlich gesagt, es ist geistlich sehr arm. Ich sage manchmal als Witz, da es so viele Jugendreligionen und Jugendsekten in Kalifornien gibt. Ich sage manchmal, ja, in Kalifornien gibt es vielleicht ja schon mehr Sekten als Insekten. Aber so sieht es manchmal aus. Jede Menge. Die letzten paar Wochen war ich in Deutschland, zum Teil im Osten, Ostdeutschland, ganz Norden, Richtung Rostock. Und ich war wirklich erstaunt, wieder in Ostdeutschland zu sein, um zu merken, dass die Mehrheit noch Atheisten sind. Die Kirche in Westdeutschland hat wahrscheinlich wenig anzubieten. Westdeutschland allgemein hat wenig anzubieten, außer Geld. Und die Menschen sind hungrig, geistlich hungrig und sind am Suchen. Und leider wenden sich Zehntausende, Hunderttausende in Ostdeutschland zum Buddhismus und Hinduismus, Yoga, Meditation, östlicher Mystizismus und Okkultismus, Spiritismus, Hexendienst, sogar Satanismus. Es nimmt ständig zu. Und daher haben wir ein riesiges Publikum immer wieder. Da kamen alle mögliche Art von Menschen. Die Säle waren immer voll, im Norden so wie im Süden, weil sie am Suchen sind. In Westdeutschland, es ging ähnlich. In Essen und Bern und Köln und Düsseldorf und so weiter. Immer ein volles Haus. In pünktlicher Deutschland sind wir immer unpünktlich angefangen vor lauter Platzmangel. Die letzten Tage war ich in der Schweiz überall. Graubünden, großer Saal, es war voll. Viele Jugendliche sind gekommen, Esoteriker, New Agers und so weiter. So wie auch im Welschland. Ich habe neulich vor etwa 200 Frauen gesprochen. Ich bin froh, dass die Frauen gekommen sind. Das war Rekordbesucherschaft. Überall sagen sie mir, das war Rekordbesucherschaft. Ich bin froh. Aber mehr als die Hälfte aller Frauen, die gekommen sind, sind in der Yoga und östlicher Meditation und Mystizismus eingemischt. So bin ich heute Abend sehr froh, da zu sprechen. Ich weiß, dass es Christen gibt. Ich weiß, dass es auch Nicht-Christen gibt. Das Publikum ist immer unterschiedlich, überall. Es gibt sicher unter uns Esoteriker, New Agers, Meditierende und so weiter. Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Aber es ist meine Hoffnung, mein Gebet, dass alle von dem Vortrag profitieren werden. Ich habe wichtige Dinge mitzuteilen. Das Thema ist heute sehr, sehr wichtig, weil wir wohnen in einer Welt voller Änderungen, jede Menge Änderungen. Vor allem in das religiösen Bereich. Liebe Freunde, wir wohnen in einer technisch sehr fortgeschrittenen Welt. Technologisch, elektronisch. Große Fortschritte haben wir erlebt. Interessanterweise, der moderne Mensch ist noch am Suchen und er sucht in der religiösen Bereich, um Zufriedenheit zu finden. Unzufriedenheit ist das zentrale Neurose unserer Zeit. Das findet man im Westen, im Abendland, sowie überall in Asien, ob Japan oder Indien. Die Unzufriedenheit ist sehr groß überall. Der Mensch ist am Suchen, als ob er etwas verloren hat. Arme Menschen sind am Suchen, sehe ich selber, sowie auch reiche Menschen. Selbstmord ist sehr hoch unter reichen Nationen. Die Schweiz hat eine riesige Anzahl Selbstmord, prozentual gesagt. Russland während des Kommunismus hat neben der Schweiz die höchste Selbstmordrate der Welt. Einerseits Schweiz mit Demokratie, Freiheit, Reichtum, andererseits Russland, Kommunismus, Atheismus und so weiter, beide waren unzufrieden. Sehr viel Selbstmord, das sagt uns sehr viel. Der Mensch ist am Suchen. Und liebe Freunde, sie suchen und suchen in alle möglichen Richtungen. Europa war reich, ich muss das anders sagen, Europa war arm, ja, ich habe richtig gehört. Europa war sehr arm und dann aber kam Christentum. Und rein durch die Bibel wurde Europa reich. Das ist eine wissenschaftliche, historische, geschichtliche Tatsache, eine soziologische Tatsache. Darüber kann man nicht streiten. Der Apostel Paulus schrieb im Neuen Testament vor etwa 2000 Jahren, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das haben die Schweizer Vorvätern sehr ernsthaft genommen. Sie haben festgearbeitet und haben eine starke Nation aufgebaut. Europa überhaupt, die Amerikaner mit gleicher Arbeitsethik haben eine sehr starke Nation gebaut. In Indien, in Asien allgemein, es fehlt diese Arbeitsethik. Teilweise haben wir es vom Westen gelernt. Aber heute noch, der Inder sitzt lieber unter einem Baum und schaut, wie die Welt schön vorbeigeht. Es gibt schon Fortschritte in Indien, zum großen Teil durch westliche Spende, westliche Beihilfe, westliche Finanz. Wir haben leider sogar Nuklearmacht, um Pakistan zu zeigen, dass wir stark sind. Aber Pakistan hat auch Nuklearmacht. Und Pakistan, so wie Indien, hat ihr Nuklearmacht durch westliche Finanz. Ein Widerspruch unserer Zeit. Ein Welt in der Not. Und liebe Freunde, dazu, neben dieser kulturellen Pluralismus, und das ist schon in Ordnung, der kulturellen, die verschiedenen Kulturen bereichert mich. In der Mongolei hat es mich wirklich bereichert, ein total anderer Volk, andere Mentalität, andere Kultur, alles, ganz anders. Hat mich aber bereichert. Aber daneben gibt es den religiösen Pluralismus. Weil sie bringen ihre Religionen mit und die westlichen Menschen wenden sich nach Osten zu Millionen. Eine andere Welt, eine neue Welt, mitten in der Wissenschaft und Technologie. Westliche Menschen zu Millionen wenden sich nach Osten. Ausgebildete Menschen, diplomierte Menschen, Wissenschaftler und so weiter. Vor etlichen Jahren bin ich eingeladen worden, an der Harvard-Universität einen Vortrag zu halten. Das ist, man sagt, allerbeste Universität mit der allerhöchsten Ebene der Welt. Und an der Harvard war ich völlig unbekannt. Der Veranstalter, Organisator holte mich an der Boston Flughafen ab und wir fuhren zum Harvard Universität. Ich habe ihn unterwegs gefragt, wo das die Veranstaltung sich stattfindet. Er sagte mir, at the Main Auditorium Science Center, also Auditorium Max, Wissenschaftliches Zentrum. Und ich dachte, Mensch, was für ein furchtbarer Fehler ist das. Ja, wer kommt überhaupt? Sicher zwei Leute, Redner und Veranstalter. Wir sind 10 Minuten früh angekommen, wir konnten gar nicht rein, es war schon voll. absolut voll. Da waren Leute draußen, zu Dutzende ohne Platz. Professoren, Wissenschaftler, Dozenten, Forscher, Studenten etc. Nur wegen Thema. Die Herausforderung des östlichen Religionen. Weil alle interessieren sich an östlichen Religionen. Sie haben genug zu tun, sind beschäftigte Leute. Weltbeste Universität. Arbeiten fest, sehr hart. Aber sie sind gekommen und sind geblieben und geblieben stundenlang. Fragen gestellt, jede Menge. Da habe ich ins Publikum Leute weinen gesehen. Tatsächlich, weil die Menschen am Suchen sind. Und der westliche Mensch hat einen riesigen Fehler gemacht. Durch Christentum ist der westliche Welt reich geworden. Aber die westlichen Menschen fingen an, das Wohlstand statt der Geber des Wohlstands anzubeten. Riesiger Fehler. Und deshalb so viel Uneinheit, Krach in der Familie, Scheidungen. Kalifornien, 2 von 3 Ehe gehen auseinander in wenig Zeit. 2 von alle 3 Ehen gehen kaputt. Es wird langsam so auch in Europa. Und Hollywood prägt die Welt ganz stark. Und wir arbeiten auch in Hollywood. Das ist nicht leicht, weil die meisten dort sind New Agers und Esoteriker und Okkultisten und alles Mögliche. Aber ich gehe gerne hin. Und wenn wir solche Leute erreichen und beeinflussen, dann können wir auch Millionen indirekt beeinflussen und erreichen. Nicht lange her ist ein Produzent, jüdischer Produzent in Hollywood, zum Glaube gekommen. Durch einen Vortrag. Und liebe Freunde, die Wissenschaftler haben den Computer entwickelt. Aber ins Computer, durch Computer, durch Internet oder ins Internet gibt es mehr Informationen über Religionen als über Wissenschaft. Ein unglaublicher Widerspruch unserer Zeit. Die Wissenschaftler haben einen Computer entwickelt, aber es gibt mehr Informationen ins Computer über Religionen als über Wissenschaft in der modernen Zeit. Jede Menge Informationen über den Hinduismus, Buddhismus, Mystizismus, Jugendreligionen, Jugendsekten etc. Und die Mehrheit in Europa, so wie auch in Amerika, bis der 50er Jahren, die Mehrheit, über 90%, haben geglaubt, dass Christentum der richtige Weg ist. Dass Jesus der richtige Weg ist. Ob sie in der Kirche gingen oder nicht. Heute, während den letzten 50 Jahren oder so, die Mehrheit glauben nun, dass alle Wege sind gleich. Der Mensch kann Gott in alle Religionen finden. Alle Religionen lehren vom gleichen Heil. Sie führen zum gleichen Ziel. Ich rede gerne mit meinen Mitpassagieren, ob ich in einen Bus reise oder im Flugzeug, ob in der Tram oder Zug. Ich habe immer genug Arbeit zu tun, der Korrespondenz, Vorträgevorbereitung, Seminarienvorbereitung und so weiter. Aber ich rede lieber mit meinen Mitmenschen. Ich habe keine Angst, mit meinen Mitmenschen zu reden. Hier in Europa, ja, ich komme immer wieder, jedes Jahr in jedem Fall. Ich habe mit mindestens, ich übertreibe nicht, mit 1000 Europäer persönlich während der Reise gesprochen. Und ich bin ganz sicher, dass keiner beißt. Bis jetzt hat niemand mir gebissen. Ich habe keine Angst, mit meinen Mitmenschen zu sprechen. Lange Gespräche, vor allem mit am Flugzeug, wo sie neben mir 10 Stunden, 12 Stunden stecken geblieben sind. Freut mich immer, wenn der Flugzeug voll ist, dann haben sie keine Wahl, keine Chance. Sie dürfen gar nicht anderswo suchen. Aber ich versuche auf eine freundliche Art und Weise mit meinen Mitmenschen zu sprechen. Bis jetzt ging es alles gut. Bin nie geschlagen worden oder so etwas. Und liebe Freunde, 8 von alle 10 Passagiere sagen mir genau das. Gott ist dasselbe in alle Religionen. Alle lehren mehr oder weniger über gleiches Heil und gleiches Ziel. Und zwar, es klingt sehr freundlich, friedlich, harmonisch, einheitlich, sozusagen tolerant. Aber die Frage bleibt, stimmt es überhaupt, wenn wir sowas sagen? Und die Menschen, die das sagen, haben es von jemand anders gehört, der es von jemand anders gehört hat. Der es von jemand anders, noch jemand anders gehört hat. Und fast alle, die sowas sagen, kennen die eigene Religion nicht. Oder nicht genug. Aber ich meine, wenn wir Zeit nehmen, um die verschiedenen Religionen wirklich zu studieren, werden wir schon sehen, dass es sehr große Unterschiede gibt. Es gibt doch Ähnlichkeiten und es gibt gute Dinge in alle Religionen. Das werde ich sofort zugeben. Gute Lehre, gute Sachen in alle Religionen. Es gibt Ähnlichkeiten, aber bei Kleinigkeiten. In fast alle Religionen gibt es eine Art Tempel oder irgendein Haus der Anbetung. Ähnlichkeiten, aber in Kleinigkeiten. Wenn wir aber die große Lehre, die Hauptlehre, die wichtige Lehren vergleichen, dann sehen wir schon große Unterschiede. Ich bin sehr pro Friede und sehr pro Harmonie und sehr pro Einheit und pro Toleranz und so weiter. Aber liebe Freunde, ich bin auch sehr pro Wahrheit. Mir ist die Wahrheit sehr, sehr wichtig in einer Welt voller Unwahrheiten. Jede Menge. In Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio begegnet man immer wieder die Unwahrheiten. So wie auch in Religionen. Es gibt Unwahrheiten auch in Religionen. Ich bin in einer Weltreligion geboren. Eine sehr bekannte Religion, eben der Hinduismus. Ich erzähle gerne etwas aus meinem Leben, mein Such nach Wahrheit, wie das Thema lautet. Aber um euch etwas, damit ihr das etwas besser versteht, muss ich etwas rückwärts gehen, um von meinen Vorvätern zu erzählen. Ich bin in der allerhöchste Kaste des Hinduismus hineingeboren, nämlich der Brahmanismus. In der Hindu-Religion, es gibt ein Kastensystem. Das gibt es hier in Europa nicht, aber das findet man allein in der Hinduismus. Nein, es ist nicht sozial, es ist doch religiös. Ein Schweizer hat mir gesagt, bitte reden Sie nicht darüber. Das hat mit sozial zu tun. Nein, stimmt nicht. Das Kastensystem hat nicht mit der Sozial zu tun, es hat mit Religion zu tun. Es kommt aus dem Hinduismus. Wenn man in der allerbeliebteste Buch des Hinduismus liest, nämlich der Bhagavad Gita, da liest man schon vom Anfang an über den Kastensystem. Der beliebteste Götter des Hinduismus, der Krishna, fordert ein Kastensystem ganz stark. Übrigens, heute nahm ich einer meiner Kinder am Zürichsee entlang zum Spazieren. Bin froh immer auf eine Pause zwischen Reisen. Ein Kind ist mit mir hier in Europa. Sie ist bei der Großi. Wäre nicht herumreise. Aber ich versuche immer, das Kleine zu besuchen. Wir waren am Bellarive entlang. Und kaum sind wir in Bellarive angekommen, da habe ich die Hare Krishna Anhänger gesehen. Eine ganze Gruppe, Schweizer meistens, sitzen da in ihre Safrankleider und sie spielen ihre Trommel und singen, summen ihre Mantra, Hare Rama, Hare Krishna, immer wieder, tausenden Mal. Sie schämen sich gar nicht, sind stolz auf ihre Krishna-Anbetung. Und hier in der Schweiz ist der Krishna etwas ziemlich bekannt durch die Hare Krishna Bewegung. Sie haben überall Bhagavad Gitas verkauft. Es ist eine sehr, sehr, sehr reiche Bewegung. Sie haben Millionen, aber Millionen von Dollars und Schweizer Franken und Deutschmark und so weiter. Ja, eben die Menschen sind am Suchen, nicht wahr? Und spenden gerne. Aber, liebe Freunde, der Kastensystem ist sehr stark in der Hinduismus. Die Mehrheit gehören aber zu den niedrigen Kasten. Und das ist wichtig heute noch zu verstehen. Weil Indien hat etwa mehr als 1000 Millionen Menschen. ähnlich wie die Schweiz, ne? 1000 Millionen Menschen. Könnt ihr das vorstellen? Nein, man kann das nicht vorstellen. Vor allem, wo es hier nicht mal 7 Millionen Menschen gibt. Aber liebe Freunde, hunderte Millionen davon, mehr als die Hälfte, drei Viertel ungefähr, gehören zu den niedrigsten Kasten. Über 400 Millionen Unberührbaren und Dalits und Harijans, die für nichts zählen. Kein Wert. In der hinduistischen Kultur und Religion. Ich möchte euch jetzt einladen, mitzukommen nach Dharavi. Dharavi liegt bei Bombay, der heutige Mumbai, anders genannt, Mumbai. Ich habe Ihnen gesagt, wir können den Namen der Stadt und Städte immer wieder ändern, es ändert aber die Menschen nicht. Es bringt nichts, das ist eine politische Sache. Aber Dharavi, hoffentlich werdet ihr diesen Namen nie vergessen, das ist der größte Slum der Welt. Und in Dharavi bei Bombay es wohnen 1,5 Millionen Menschen. Ohne Straße, Naturstraße, immer nass. Ohne Elektrizität, ohne fließendes Wasser, ohne Toilette. 1,5 Millionen Menschen. Sie bauen ihre Hütchen aus verrüsteter Bleche. Karton aus dem Müllberg, die sie holen. Ihr könnt schon vorstellen, wie das sei, wenn es regnet. Ganze Gestank. Kein Spital. Die Stadt Bern hat noch nicht 300.000 Menschen. Noch nicht 300.000 Menschen. Sie haben mehrere Spitäle. Unter 1,5 Millionen Menschen nicht mal ein Spital. Kein Krankenschwestern oder Ärzte. Ich habe nur einen Arzt die ganze Zeit in Dharavi. War ich überall. Ich habe nur einen Arzt begegnet, der war Europäer, er nennt sich Christ. Und deshalb ist er dort. Er wohnt mitten in dieses Elend, um den Menschen zu helfen. Aus seiner christlichen Liebe. Das hat mich so stark angesprochen. Es gibt doch Ärzte in Indien. Die meisten kommen aus dem höheren Kasten, sind meistens Brahmanen. Die sind nie in so einem Ort zu finden. Sie bleiben ferne, weil sie Brahmanen sind. Liebe Freunde, Dharavi existiert wegen der Kastensystem, weil über 90% aller Slums-Bewohner sind dort wegen ihrer Kaste. Sie sind unberührbaren, niedrigen Kastenmenschen. Sie haben keine Chance, keine Möglichkeiten. Offiziell sagt man, ja, die Kinder dürfen in die Schule gehen, aber in der Praxis, es geht nicht. Weil wenn in der Klasse ein Brahmane oder höherer Kasten sitzt, da können die Unberührbaren nicht reinkommen und das in gleicher Klasse sitzen. Und wenn der junge Bursch mit vielleicht 6, 7 Jahre alt, den anderen Kindern auf der anderen Seite des Dorfs sieht, mit Uniform, die zur Schule gehen, und dann sagt er in den Slum, du Papi, schau mal die Kinder in Uniform, ich möchte auch Uniform haben, ich möchte auch zur Schule gehen. Wisst ihr, was der Vater seinem Sohn sagt? Nein, Sohn, du darfst nicht zur Schule gehen. Ja, wieso denn, Papi, nicht? Die gehen zur Schule. Sie haben Uniform. Ja, weil du unberührbar bist. Das hat der Vater schon als Kind gehört. Das hat der Großvater schon gehört. Du bist unberührbar. Und das prägt ein Kind schon mit 5, 6, 7 Jahre alt. Und das bleibt lange. Kastensystem ist sehr stark. Auf der anderen Seite der Spektrum gibt es die oberen Kasten, die höheren Kasten, die Brahmanen. Das sind die allerhöchste Höhe. Gibt es nicht. Das sind die führenden Menschen. Menschen mit Macht und Geld und Einfluss und Position. Premierminister nach Premierminister wurde Brahmane. Präsident, das ist egal, der hat keine Macht. Der kann Atheist sein, Muslim sein, spielt keine Rolle. Aber der Premierminister, der ist der Boss. Der ist immer Brahmane. Und um Priester zu sein in der Hinduismus, muss man als Brahmane geboren sein. Sonst hat er keine Chance. Nicht jeder kann Priester werden. Er muss als Brahmane geboren sein. Hier in der Schweiz kann jeder Pfarrer oder Priester oder Pastor sein, wenn er will, solange er bereit ist, die Vorbereitung zu machen, Studium und das alles. Ich habe hier in der Schweiz afrikanische Pfarrer gesehen. Wirklich, Pfarrer aus Afrika, die hier in der Kirche arbeiten. Als Pfarrer. Niemand fragt, was für Kaste hast du. In Bern habe ich einen indischen Pfarrer kennengelernt, aus Banaras. Der ist Pfarrer in der Stadt Bern. Jeder darf Pfarrer oder Pastor hier. In der Hinduismus ist es ganz anders. Man muss als Brahmane geboren sein. Auch um Guru zu werden, oder Yogi zu werden, Swami zu werden, muss man als Brahmane geboren sein. Guru bedeutet göttlicher Meister, göttlicher Lehrer. Er muss nicht aber lehren. Guru ist mehr oder weniger Gott. Es steht sogar in der Hindu-Schrift geschrieben, Guru ist größer als Gott. Der Guru sei größer als Gott. Und der Hindu glaubt an seinen Guru. Und ich bin von fast 3000 Jahren des Brahmanismus entstanden. Man kann von einer Kaste zum anderen sich nicht bekehren. Der Urgroßvater war Brahmanen, Priester und Guru, so wie der Großvater. Der Großvater war hoher Priester und Guru in Varanasi, anders genannt Banaras. Banaras ist der heiligste Stadt des Hinduismus. Heiliger gibt es nicht. Banaras, der heiligste Stadt, weil der Ganges Fluss fließt durch Banaras. Das ist euch sicher ein paar Begriffe, nicht wahr? Ganges, Banaras. Der Hinduismus wurde es gelehrt, dass der Ganges Fluss Gott sei. Es ist göttlich. Es spielt eine sehr wichtige Rolle in der heutigen Hinduismus. Der Großvater war hoher Priester neben der Ganges Fluss, neben der Ganges Ufer. Und, liebe Freunde, es hat aber Folge. Es kommen jedes Jahr Hindus von nahe und ferne mit ihren gestorbenen Tieren, mit der Kadaver. Auch armen Menschen kommen mit der Kadaver. Manche mieten eine Ochsenkarre-Taxi von 100 Kilometer entfernt unter heißer Sonne, um den gestorbenen Buffel zum Gangesfluss mitzubringen. Kadaver des Esels oder die Kuh, gestorbene Ziege, Kamel, Pferde, Elefant, etc. Heiliger Affe, alles wurde zum Gangesufer gebracht, um ins Wasser, ins Gangesfluss reinzutun. Warum denn? Weil die Hindus glauben an die Wiederverkörperungslehre, Seelenwanderungslehre. Ursprünglich kam die Seelenwanderungslehre aus dem Hinduismus. Und jetzt hat es sich überall in der Welt verbreitet. In Nordamerika ist, glauben mehr als 50% aller Amerikaner an die Wiederverkörperungslehre. Es ist aber ähnlich hier in Europa, in Deutschland, sowie auch Frankreich, der Schweiz. Mehr als die Hälfte glauben an die Wiederverkörperungslehre. Es bleibt immer noch Theorie, aber sie glauben daran. Es ist Mode im Westen geworden, daran zu glauben. Aber in Indien, wo alle Hindus an die Wiederverkörperungslehre glauben, ist keine Mode. Es ist keine Mode. Wisst ihr warum? Die Hindus glauben an Samsara. Samsara ist das Rad des Geburt und Sterben und Wiedergeburt und Sterben und Wiedergeburt Millionen und x Millionen Mal. Und der Hindu will aber nicht zurückkehren. Der Hindu will aus dem Rad hinaus. Zum Moksha, hinduistische Ziele. Hinduistischer Himmel, ganz anders als im Christentum. Und die Hindus bringen ihre Kadaver zum Gangesfluss, weil sie wollen, dass der Tier eine bessere nächste Runde erreicht, bessere Wiederverkörperung erreicht. Und alle Hindus, fast alle, träumen davon, wenn sie sterben, kremiert zu werden und der Asche ins Gangesfluss geht. Ja, es kommen übrigens jedes Jahr mehr als 1 Million Kadaver wurden ins Gangesfluss reingetan. Mehr als 1 Million nach Schätzung. Und daneben die Leichname. Also die Mehrheit in Indien sind arm, vielleicht 90%. Und die Menschen kommen zum Gangesufer, zum Kremieren von nahe und ferne, merken aber, dass sie viel Holz brauchen. Es braucht eine Menge Holz, Tonne Holz, um einen Leichname zu kremieren wegen der Flüssigkeit. So schnell verbrennt es nicht. Die armen Menschen, also Holz kostet in Indien. Wir haben Holzmangel. Unter 1000 Millionen Menschen, über 80% heizen noch mit Holz, wo es kalt ist. Im Norden, im Winter. Und über 80% kochen täglich, dreimal im Tag mit Holz. Über 80% dreimal im Tag mit Holz. Indische Kochen, das braucht viel Zeit. Gewürzt und das alles, es schmeckt wunderbar, das allerbeste Essen der Welt, nicht wahr? Es braucht viel Zeit und viel Kochen. Und die armen Menschen kaufen 2-3 Stücke Holz, um mindestens ein Feuer anzuzünden nach religiöser Vorschrift. Das bringt aber nicht viel. Das Haar wurde verbrannt, die Fingernägel wurden verbrannt. Was machen sie mit dem Rest? Der Leichname ins Gangesfluss rein. Über 1 Million Menschen pro Jahr. Das Folge davon ist der Gangesfluss, der am schmutzigste Fluss der ganzen Welt. Nach Forschung. In jedem Fall der am schmutzigste Fluss von ganzen Asien. Und das schafft jede Menge Probleme. Es wohnen Millionen von Menschen in Ufer entlang, in Dörfern und Städten. Sie holen ihr Wasser vom Gangesfluss. Natürlich am Quelle ist es rein, super rein. Aber nach Benares und so weiter ist es nicht mehr rein. Das ist wie in der Schweiz, nicht wahr? Von der Quelle ist der Rheinfluss sehr rein. Nach Basel ist es unrein. Nicht mehr rein. Und liebe Freunde, ich habe Vorträge in Benares gehalten. Ich bin zum Gangesufer hingegangen, um herumzuschauen, wo mein Großvater Priester war. Einige Bilder aufzunehmen. Und dort kann man die Hindus sehen. Die Hindus sind eigentlich im Großen und Ganzen sehr hygienisch. Man sieht das überall in Indien. Sogar ein Schweizer hat mir gesagt, Mensch, die Hindus, die Inder allgemein, nicht alle Inder sind Hindus. Es gibt moslemische Inder, christliche Inder. Die Inder als Rasse sind sehr hygienisch. Man sieht überall in Indien, wie die Inder sich waschen am Teich, am Fluss, am See. Die Frauen waschen der Boden zu Hause immer wieder. Es wurde immer gewaschen. Ein sehr hygienischer Volk. Ich habe einen eigenen Standard. Aber jetzt sehen wir etwas Interessantes. Die gleichen hygienischen Hindus gehen zum Gangesfluss zu Millionen. Kommen von alle Richtungen. Tag für Tag nonstop. Jahrhunderte lang. Diese Sache mit der Kadaver und Leichname ist nicht seit ein paar Monaten. Das ist seit hunderte von Jahren. Nonstop. Tag für Tag. Ohne Halt. Und die Hindus gehen ins Gangesfluss und baden mit großer Begeisterung. Und trinken dem Wasser 3-mal, um Heil zu erreichen. Die Millionen von Bewohnern den Fluss entlang holen Wasser mit Eimer, trinken dem Wasser zu Hause, ohne zu kochen, weil sie meinen, das Wasser sei göttlich. Kann nicht passieren. Und dort war ich am Gangesufer. Herumzuschauen. Und ein Reisebus voller Passagiere ist angekommen. Die Passagiere sind mit Begeisterung ausgestiegen und rasch ins Wasser reingegangen, um sich zu baden. Sie haben im Wasser auch getrunken. Neben aufgedunsten Buffel oder Ziege. Der Gestank und Wasserfarbe hat niemand gestört. Liebe Freunde, sie waren aber Schweizer. Und Deutscher. Esoteriker, Guru-Anhänger, Meditierende, New Agers mit ihrem begleitenden Guru. Das hat mich wirklich erstaunt, fast schockiert. Ich habe mit etlichen gesprochen, sie sind diplomiert, da waren Sekundarschullehrer, Krankenschwester, Ingenieur. mit Biologiekenntnis. Hat niemand gestört. Also so stark ist die Religion. Ehrlich, so stark ist die Religion. Aber die Bakterien sind auch sehr stark. Viele werden krank, manche sterben sogar. Und Neu-Delhi ins Parlament diskutieren sie die Sache täglich. Sie versuchen dringend eine Lösung zu finden, aber Lösung werden sie nicht finden. Es ist zu spät, weil es steht geschrieben in der Hindu-Schrift, Ganges sei Gott. Du bringst der Hindu nie weg davon. Kein Gesetz, kein Regel wird das korrigieren. Sie glauben fest daran. Und liebe Freunde, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ein sehr guter deutsches Sprichwort. Religion hat auch negativen Dingen. Religion kann auch hindern und schaden. Und ich kenne Europäer, die in Indien dadurch gestorben sind. Ich will nicht den Hinduismus schwarz malen, das ist nicht meine Absicht. Ich bin hier um die Wahrheit willen, weil viele sind am Suchen. Ja, es freut mich, Inder zu sein. Ich war in mehreren tropischen Ländern. Ich habe die Schweizer gesehen in den Ferien. Sie bezahlen Flug, wohnen in Luxushotels, bezahlen das Essen. Da sehe ich die Schweizer am Strand. Sie liegen in der Sonne, am Meer, stundenlang. Da bezahlen sie Creme und alles Mögliche. Es kostet einen Haufen. Wisst ihr warum? Um meine wunderschöne braune Farbe zu kriegen. Mir war es völlig gratis. Habe gar nichts dafür bezahlt. Ich bin froh, Inder zu sein. Ich bin froh auf meine indische Kultur. Wenn ich in Indien bin, da trage ich keine Jacke, kein Krawat. Ich trage indisches Kleid. Ich sitze lieber auf dem Boden. Ich esse indisches Essen mit dem Finger. Das Essen schmeckt besser, wenn man mit dem Finger... Also Kinder, bitte nicht zu Hause, gell? Aber es, man weiß schon, wenn man es gebraucht hat. Im Gegenteil von Gabel und Messer. He? Man weiß nicht im Restaurant, wer es gebraucht hat. Aber ich weiß immer, wer das gebraucht hat. Und ich esse gerne Indisch. Je schärfer, desto besser. Gewürze, Chili, Cayenne, alles möglich. Pfefferschoten. Ich esse das ganz, eins nach dem anderen. Es muss richtig brennen. Es ist gesund, es tötet alle Bakterien. Es ist wissenschaftlich bewiesen übrigens. Nicht, weil es brennt, man meint, es ist schädlich. Absolut nicht. Die Inder haben wenig Magenprobleme. Relativ. Prozentuell sehr wenig Magenprobleme, weil wir essen dreimal im Tag Gewürz scharf. Und ich esse sehr gerne Gewürz und Pfeffer, Chili. Indisches Essen mag ich sehr. Ja, in der Schweiz, was gibt es da? Ja, Bircher Müsli, es geht. Wenn ich Bircher Müsli esse, dann brauche ich eine halbe Flasche Tabasco, dann schmeckt es. Ich weiß gar nicht, was ihr verpasst. Tabasco, Tabasco, noch mehr Tabasco. Und ich höre gerne indisches Musik. Ja, wir haben wunderbare Dinge in Indien. Wunderbare Menschen, liebvolle Menschen, großzügig, gastfreundschaftlich. Ein Schweizer hat mir gesagt, er war überall in Indien, er sagte, die Inder sind großzügiger als ein Schweizer. Das ist interessant, dass ein Schweizer sowas sagt. Die Inder sind gastfreundschaftlicher als ein Schweizer. Nun, ich habe sehr gastfreundschaftliche und großzügige Menschen hier kennengelernt. Aber er meinte, von der Armut her, auch unter sehr armen Menschen, die fast nichts haben, sie sind großzügig, sind bereit, Gastfreundschaft zu üben. Und das stimmt schon. Auch wenn sie von Nachbarn und Verwandten Geld ausleihen mussten, um die Gastfreundschaft zu üben. Solche Dinge findet man in Indien überall. Es ist sehr bewegend. Meine 12-jährige Tochter, jetzt 15 Jahre alt, war mit mir überall in Indien. Von Süden bis Norden, Osten bis Westen. Sie war mit mir überall. Eine Zeit lang. Und sie kam wieder nach Hause und sagte zu Mami, ich kann kaum warten, wieder nach Indien zu gehen. Ich möchte sehr gerne zurück nach Indien gehen, um den Menschen zu helfen, um dort zu arbeiten. Das hat mich gefreut. Wir haben wunderbare Dinge in Indien. Sehenswürdigkeiten, jede Menge, Berge, Flüsse, Strände, Hügel, sehen alles Mögliche. Wir haben aber auch Probleme, jede Menge. Schwierigkeiten, Elend. Indien bleibt das elendste Land der Welt. Potenzial haben wir jede Menge. Bodenschätze jede Menge. Inder haben Gehirn. Ganz besondere Gehirn. Letztes Jahr war ich in Deutschland für einige Wochen. Ich reiste mit der Bahn nach Berlin. In Frankfurt morgen früh stiegen die Geschäftsmänner rein. Alle kommen mit der Zeitung. Und tatsächlich in meinem Wagen sah ich die Geschäftsmänner oder anderen mit ihren Zeitungen. Und 4 verschiedene Zeitungen habe ich gesehen. Und fast alle haben mehr oder weniger die gleiche Schlagzeile auf der Vorderseite. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Berliner Zeitung und die Welt. Alle haben mehr oder weniger die gleiche Vorderseite und Schlagzeilen. 3 Wörter, die Inder kommen. Die Inder kommen, also für Computerindustrie, ne? Computerkenner, die Inder sind Experten in Sache der Computer. Swisse hat ihre Databasis in Bombay. Fast alle Angestellten sind Inder. Inder sind sehr gut in der Sache Computer, Wissenschaft, Technologie, Ingenieur und so weiter. Potenzial jede Menge, aber Indien bleibt das elendste Land der Welt. Was ist der Grund? Und liebe Freunde, der Großvater war Hoherpriester in Banaras. Und in Banaras sieht man auch das Elend und Armut. Überall in Indien sieht man das Elend und Armut. Wir haben Probleme. Aber es hat Erklärung, es gibt Erklärung dafür, Gründe dafür. Zum großen Teil, die Religion spielt eine sehr große Rolle. Aber der Großvater war ein sehr, sehr religiöser Mensch. Ich mag mich an ihm sehr erinnern. Mein Vater war auch automatisch Brahmane, aber auch ein sehr religiöser Mensch. Der am religiösten der Mensch, den ich je kannte. Vater und Mutter kannten einander vor der Ehe nicht. Sie wohnten in Trinidad, da sind die Hindus sehr religiös. Großvater ist dorthin gegangen für etwa 5 Jahre, weil die Hindus mussten eine Brahmane haben als Priester. Dort ist er gegangen, selber, um Priester zu sein unter den religiösen Hindus. Der Vater war auch Priester dort. Die Großeltern haben die Hochzeit der Ehe arrangiert. Das ist üblich unter religiösen Hindus. Die Mutter war sehr jung, bisschen mehr als 15 Jahre alt. Das ist auch sehr üblich. Vater war viel älter, schon berühmt, populär, beliebt, Hindu-Priester, sowie auch Guru. Gerade nach der Hochzeit mein Vater hat sich entschlossen, sein allerhöchstes Ziel des Hindus zu erreichen. Der höchste Ziel des Hindus heißt Moksha, das bedeutet Befreiung von Zeit, Raum und die Elementen. Höchster Ziel bedeutet auch Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung bedeutet Gottverwirklichung. Hier in Europa ist der Yoga sehr groß, sehr populär. Es nimmt ständig zu. Die Yoga-Lehrerinnen und Lehrer sagen, Yoga hat nicht mit Religion zu tun. Es gibt Yoga in der Primarschule, Yoga in der Schwangerschaft, Yoga für Sportler, alles Mögliche. Man sieht Werbung, Reklame überall hier im Westen. Ich sammle Dinge. Hier haben die Swisscom-Leute das Telefonbuch eine Reklame gemacht für Swisscom. Sitzt da eine Schweizerin in der Yoga-Sitz. Ganz korrekt. Sie wissen, dass Yoga populär ist, deshalb haben sie einen Yoga praktizierenden Mensch verwendet, um Swisscom zu propagieren. Aber die Deutschen haben etwas ähnlich gemacht, um das Opel zu verkündigen, haben sie das selber gemacht. Gleiche Sache, eine Frau, die in der Yoga sitzt. Und meditiert. Aber liebe Freunde, ja, die Yoga-Lehrerin sagen, Yoga hat nicht mit Religion zu tun. Es hat rein mit Fitness und Gesundheit zu tun. Und das stimmt gar nicht. Sie lügen. In der Demut und Liebe gesagt, sie lügen. Um die Menschen zu holen. Hier gibt es so viele Probleme. Krach in der Ehe, Scheidungen, Mann gegen Frau, Kinder gegen Eltern, Vater gegen Sohn, Tochter, Bruder gegen Schwester, Tochter gegen Mutter. Unglaublich, der Streiterei und Uneinheit hier im Westen. Es gibt so viel Stress, der Mann arbeitet zu viel, das ist eine Krankheit zur Zeit. Und dann gibt es Stress. Und sie wollen eine Lösung, unbedingt eine Lösung. Sie springen zur Meditation, östlicher Meditation, um eine Lösung zu finden. Manche springen zum Yoga. Hier gibt es sehr viel Essen, ja gut, das ist fein. Aber es wurde übertrieben, viel zu viel essen wir. Wenn die Männer zu viel essen, dann nehmen sie zu, sie werden dick. Das für die Männer ist kein Problem. Je dicker sie aussehen, desto wohlhabender sehen sie aus. Aber wenn die Frauen zunehmen, das ist schon ein Problem. Fast alle Frauen wollen schön schlank aussehen. Das ist weiblich, feminin. Es gehört dazu, feminin zu sein. Ne? Ist schon ein Problem. Versuchen Kurse und Pillen und alles mögliche Medikamente, um schlank zu werden. Und dann hören sie von Yoga-Kursen. Sie springen zum Yoga-Zentrum, um Yoga zu lernen, um schlank zu werden und andere Lösungen zu finden. Weil alle Frauen wollen eine Coca-Cola-Figur zu erreichen, nicht wahr? Aber ich meine nicht Büchse, sondern Flasche. Das ist ganz anders. Ne? Das ist ein großer Unterschied zwischen Büchse und Flasche. Ne? Und sie bezahlen und bezahlen, es kostet jede Menge. Die erste Stunde Yoga-Lehrerin, die Yoga-Lehrerin erzählt von den Benefits, Vorteile und so weiter. Auch wurde negative Dinge über Christentum gesagt, um die Menschen rüber zu winnen, zu gewinnen, zu holen. Öfter wurde Christentum in der Yoga-Zentrum kritisiert. Eine interessante Beobachtung, was ich gemacht habe. Aber in der zweiten Stunde, zweiter Besuch, hören Sie etwas sehr Interessantes. Sie lernen, in sich hineinzuschauen. Die gleiche Yoga-Lehrerin sagt, ihr müsst in euch hineinschauen, um das Selbst zu finden. Ja, warum denn? Um Gott zu finden. Ja, das hat doch mit Religion zu tun. Das Selbst zu finden, um Gott zu finden. Und die Leute nehmen das auf, ohne überlegen, ohne denken, blind. Und bevor das sie es wissen, da sind sie schon in der hinduistischen Lage. Die nennen sich aber nicht Hinduisten. Shirley MacLaine, weltbekannte Schauspielerin, Tänzerin, ist sehr hinduistisch durch den Yoga hinduistisch geworden. Sie nennt sich aber nicht Hinduisten. Aber Shirley MacLaine ist sehr hinduistisch. Und das ist der allerhöchste Ziel des Hinduismus, die Gottverwirklichung. Wir sind Gott, wir sind der Schöpfer, wir haben es aber vergessen. Nun müssen wir es wieder realisieren, verwirklichen, erkennen, dass wir Gott sind. Das ist der allerhöchste Ziel des Hinduismus. Und wenn man sagt, alle Religionen lehren vom gleichen Ziel, es stimmt einfach nicht. Ich habe hunderte von Büchern über Weltreligionen gelesen und die Ziele sind ganz, ganz, ganz anders, weltweit Unterschied. Wenn man in der christlichen Bibel zum Beispiel liest, in der allerersten Verse der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Verse 1, sehen wir etwas anders. Steht da geschrieben, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da sehen wir sofort eine Dichotomie, eine Trennung, ein Unterschied zwischen Schöpfer und die Schöpfung. Die sind nicht eins und dasselbe in der Bibel. Der Schöpfer hat die Schöpfung gemacht. Aber in der Hinduismus, die Schöpfung ist gleichzeitig Schöpfer. Wie kann man sagen, alle Religionen haben gleicher Gott und gleiche Seele? Stimmt einfach nicht. Es ist unfair, wenn man sowas sagt. Und der Vaters Ziel war eben dieser Moksha, Gottverwirklichung. Wenn der Mensch Gott ist, wieso hat er vergessen, dass er Gott ist, wenn er Gott ist, wenn er wirklich Gott ist? Das ist schon eine Frage, eine faire Frage, nicht wahr? Wenn ich Gott bin, wieso habe ich vergessen, dass ich Gott bin? Dann bin ich ein sehr vergesslicher Gott.
einen Witz gesagt, mit Humor, aber mit Respekt vor alle Hindus. Kann man schon sagen, eine Gott mit Alzheimer's. Ein Oldtimer mit Alzheimer's. Das sage ich meinen Brahmanenfreunde, humorvoll, freundlich in der Liebe, damit sie darüber denken. Weil als Hindu habe ich auch darüber gedacht. Und der Vater wollte sein Ziel unbedingt in dieses Leben erreichen. Er hat fest an die Wiederverkörperungslehre geglaubt, aber er wollte nicht zurückkehren. Und gerade nach der Hochzeit hat meinem Vater mehrere religiösen Gelübde abgelegt. Gerade nach der Hochzeit hat er gelobt, nicht mehr zu arbeiten. Und das wurde in der Hinduismus völlig akzeptiert, sogar verehrt. Geschätzt, hochgeschätzt. Er hat gelobt, nirgends wohin zu gehen. Er blieb im gleichen Raum, aufs gleiche Bett, ein Holzbett nach seinem Wahl, um Disziplin willen, in der gleichen Position, der Lotus-Sitz, Yogi-Sitz mit gekreuzter Beine, gefaltene Hände, geschlossene Augen, der ganze Tag, morgens bis nachts. Hat gelobt, mit niemand zu sprechen, in einer Gelübde der Stille. Auch mit meiner Mutter nicht. Hat gelobt, sein Haar und Bart nicht schneiden zu lassen. Das für Hindus ist heilig, göttlich. Er war streng Vegetarier, hat gelobt, kein Fleisch zu essen. War Vegetarier aufgewachsen. Aß kein Fleisch, kein Meerestiere, kein Ei. Auch Kuchen mit Ei, absolut nicht. Der glaubte, dass dieser Welt Maya sei. Maya ist ein sanskritisches Wort der heiligen Sprache des Hinduismus. Das bedeutet Illusion. Glaubte, dass diese Welt eine Illusion sei. Alle Planeten und Universums, alles Illusion. Alles steht in der Hindu-Schrift geschrieben. Dass der tanzende Gott, der Nataraja, also Raja bedeutet König, mein Name, Nachname ist Maharaj, so großer König. Das ist ein religiöser Titel, ein Brahmanentitel. In Indien schreiben sie überall, wenn ich Vorträge halte, über der Straße diese Reklame, ganz groß, der Titel zuerst, Maharaja Rabbi, das ist ein indischer Name, Rabbi, Abkürzung von Rabindranath. Und da kommen sehr viele Hindus, um zu hören, was ein Maharaja zu sagen hat. Das ist eine sehr wichtige, man kann schon sagen, allerhöchster Titel in Indien. Und Raja bedeutet Gott, also König Gott. Und der tanzende Gott, der Nataraja, tanzende Gott, hat vor Millionen von Jahren getanzt und getanzt. Er fiel in eine Transe-Zustand, hat einen Traum, einen Albtraum, und er träumte von dieser Welt und von euch und von mir. Und er träumt heute noch. Er träumt von deinem Sitz, deinem Stuhl, deiner Bank. Er träumt noch. Deshalb sind wir da. Deshalb ist die Welt da, weil er träumt. Das ist alles ein Traum, eine Illusion. Alles Krankheiten und Schmerzen und Elend und Hungersnot sind in Wirklichkeit nicht da. Sie scheinen nur da zu sein. Interessanterweise, die christlichen Wissenschaftler, eine Sekte hier im Westen, sie nennen sich Christen, haben ihre Lehre von daher. Sie glauben nicht, dass es Krankheiten gibt. Sie gehen nie zum Ärzte. Sie nehmen ihre Kinder nie zum medizinischen Behandlung. Hier in der Schweiz und in England und Amerika. Weil sie glauben nicht, dass es Schmerzen und Krankheiten gibt. Da sieht man schon den hinduistischen Einfluss hier im Westen, wenn intelligente Leute auch genauso denken. Mein Vater hat das fest geglaubt. Ich muss aber nebenbei etwas erklären. Hier in Europa gibt es wahre Christen, wiedergeborene Christen, evangelikale Christen, bibeltreue Christen, Leute, die wirklich an die Bibel glauben. Andererseits gibt es in Europa die Namenchristen, die Nominale, nicht wahr? Das zählt, das ist die Mehrheit, vielleicht nach Schätzung sicher 98% alle Europäer gehören zu Namenchristen, Nominalen. Pornografie stört nicht, die Abtreibung stört nicht, das alles stört nicht, alles ist okay, alles ist klar. So sind Namen Christen, Nominalen. Es gibt Prostituten unter den Nominalen, nicht wahr? Aber in Indien, es geht genauso. Es gibt wahre Hindus, und es gibt die Nominalen.
Früher in Indien waren die Mehrheit streng Vegetarier. Fast 100% aller Hindus waren streng Vegetarier. Interessanterweise, hier im Westen ist der Vegetarismus am Zunehmen, meistens aus religiösen Grund, weniger aus Gesundheitsgrund, sondern mehr religiösen Grund. Und in Indien, das Fleischessen nimmt zu. Es gibt ständig weniger und weniger Vegetarier in Indien. Die Inder sind auch am Suchen. Die Hindus sind auch am Suchen, auch am Denken, auch am Überlegen. Und es gibt Millionen von fleischessender Hindus in Indien heute. Ja gut, die zählen zum Nominalen. Aber mein Vater war streng gläubiger Hindu. Er hat Hinduismus ernst genommen. Er hat es aufrichtig praktiziert. Und er hat ein Gelübde abgelegt. Er hat gelobt, auf niemand zu blicken, weil er wollte sich mit dieser Welt der Illusion nicht beschäftigen. Auf niemand zu schauen. Und so hat mein Vater 8 Jahre lang treu, kompromisslos gelebt. 8 Jahre lang, Tag für Tag. Man muss schon sagen, dass es große Herausforderungen in Asien gibt. Wenn man das von der christlichen Sicht her anschaut. Die Bereitschaft, so zu opfern. Unglaublich. Die Bereitschaft, alles hinzugeben. Und hier im Westen, wir nehmen alles selbstverständlich, nehmen alles leicht. Wir haben viel zu viel. Alles ist so leicht, alles ist okay. Bis dass wir krank sind oder so, dann legen wir ins Spital und dann beten wir zu Gott. Dann sind wir bereit, Tag und Nacht zu beten. Lieber Gott, hilf mir, heile du mir und so weiter. Ne? Leider ist es so hier im Westen. Es wurde sehr wenig gebetet. Ja, viele Christen beten nur 3-mal im Tag vor der Mahlzeit schon. Mindestens 3-mal im Tag. Es gibt Hindus, die beten, meditieren stundenlang, Tag für Tag, treu. Das ist schon eine Herausforderung für westliche Menschen von Asien her. Und der Vater lebte so, um sein Ziel zu erreichen. 8 Jahre lang. Irgendwie bin ich auf die Welt gekommen. Für meine Mutter ist das immer noch ein Mysterium. Ich habe miteinander offen darüber geredet. Vater und Mutter waren zusammen als Mann und Frau nur einen Tag und während dieser einen Tag bin ich empfangen worden. Also ich bin sehr glücklich und sehr froh, hier zu sein. Was ein Wunder, ne? Aber Freunde, ich bin in dieser Atmosphäre geboren, aufgewachsen. Ich sah, wie mein Vater lebte. Die Brahmanen haben mir gesagt, mein Vater sei ein Avatar, ein Fleischwerdung Gottes. In der Hinduismus gibt es mehrere. Das ist eine sehr, sehr hohe Stelle, Avatar zu werden. Es werden nur wenig Leute diese Avatar-Stelle erreichen. Der Brahmane ist schon Gott, aber nun der Avatar ist etwas noch höher. Und da sind die Jünger gekommen täglich, mehrere haben meinen Vater angebetet, sie beugten sich vor meinem Vater nieder und beteten ihm an. Ich habe den Vater auch angebetet, immer wieder. Ich war stolz auf ihn. Weil die Hindus haben mir gesagt, er sei Gott, ein Avatar. Ich war stolz auf ihn. Ich habe ihn auch angebetet. Tag für Tag ging ich aber zu dem Vater und versuchte mit ihm zu sprechen, mit 5 Jahre alt, 6 Jahre alt, 7 Jahre alt. Vati, Daddy, Papa, je nachdem, was ein Kind sagt. Ich habe aber seine Stimme nie gehört. Ich habe aber davon geträumt, eines Tages mit meinem Vater hinauszugehen, vielleicht Fußball miteinander zu spielen, Ausflüge am Meer, am See, am Fluss und so weiter. Wie heißt das auf Deutsch? Drachen zu spielen, mit Drachen und so. Alle Boben haben das gerne, ne? Nicht wahr? Das wollte ich auch mit meinem Vater zu machen. Ich habe gesehen, wie die anderen Boben mit ihrem Vater Drachen spielen. Und eines Tages, es kam ein Arzt und hat geboten, mein Vaters Haar abzuschneiden. Ich habe die Sache etwas geforscht, alle Details, so weit wie möglich. Der Vater war gar nicht krank. Ich habe Zeugnisse dazu, ich habe Papier, also Beweise dafür. Der Vater war gar nicht krank, aber der Arzt hat es gemeint und wenn der Arzt sowas sagt, muss man es machen. Der Vater aber hat gelobt, nicht zu sprechen, er könnte sich nicht verteidigen. Und das hat aber eine sehr tragische Ende, weil in dem Moment, als sie meinem Vaters Haar abgeschnitten haben, fiel er rückwärts und war auf der Stelle tot. Tatsächlich. Ich habe in meinem Buch Der Tod eines Guru etwas mehr ausführlich darüber geschrieben. Hinduistische Verwandten, alle haben das Buch gelesen, sie wissen, dass das stimmt. Das ist wahr. Es entspricht die Wahrheit, das ganze Buch, von Anfang bis Ende. Aber das war mir ein riesiger Schock und Verlust. Mein Vater, der Gott, ist nun tot. Ich habe nicht mal seine Stimme gehört. Alle Träume sind jetzt abgestorben. Es war mir ein gigantischer, ungeheuer großer Verlust. Kein gewöhnlicher Vater, kein normaler Vater. Mein Vater, der Gott, der Göttliche, ist nun tot. Und als einziger Brahmanensohn nach hinduistischer Vorschrift musste ich den Feuer entzünden und sein Leichname mit etwas 7 Jahre alt, sein Leichname zu verbrennen. Etwas unvergesslich. Ich sehe das heute noch, ich kann es nie vergessen. Ich habe an der Uni Kalifornien vor mehreren Jahren einen Vortrag gehalten und ein Professor der Psychologie hat mich zum Mittagessen in der Stadt eingeladen, er wollte mit mir die Sache besprechen. Und er sagte mir, ja, ich muss das wirklich überlegen. Wie ist das passiert, dass ihr Vater auf der Stelle gestorben ist, als sein Haar geschnitten wurde? Der versuchte mir etwas psychologische Erklärung anzubieten. Ich habe ihm gesagt, Herr Professor, so stark ist die Psychologie aber nicht. Ich habe ihm meine Meinung diesbezüglich bereits deutlich erzählt. Freunde, der Vater ist gestorben durch dämonische Aktivitäten in der Hinduismus. Das ist keine Kritik, das ist kein Schwarzmalen, das ist eine Tatsache. Hindus beten Götter sowie Dämonen an. Wir als Hindus haben Dämonen angebetet. Es war normal. Wir haben den Shiva angebetet. Shiva nach dem Hinduismus, wenn man Shiva versteht, ist der Satan des Hinduismus. Der Hindu-Schrift nennt der Shiva der Zerstörer. Er trägt ein Kobra, der giftig ist, ein Kobra, um zu töten, er will zerstören. Und alle Hindus haben Angst vor der Shiva, täglich Angst. Wenn sie einen Fehler machen, etwas in den Tempel nicht öfter gehen oder nicht öfter opfern und so weiter. Sie haben Angst, dass der Shiva zerstört, dass der Shiva schlägt. Es gibt mehrere solche Götter in der Hinduismus, aber Shiva ist der zentrale Satan in der Hinduismus. Und wir haben den Shiva täglich angebetet, schlimmer als Dämonen, wir haben den Satan angebetet. Wir haben toten Geister angebetet, Großvater, Urgroßvater etc., also der Spiritismus. Der Hinduismus findet man, der Spiritismus sowie auch der Okkultismus. Und der Krishna, beliebtester Götter des Hinduismus, sagt in der Bhagavad Gita, der Hindu-Schrift, ich bin der Fürst der Dämonen. Steht geschrieben schwarz auf weiß. Und die Millionen beten der Krishna an. Der Krishna sagte sogar, ich bin Licht. Schon gut, aber er sagte noch, ich bin Licht, ich bin aber auch Finsternis. Was ist Finsternis? Die Millionen von Morden und so weiter, der ganze Nazi-Holocaust, die Millionen von sexuellen Vergewaltigungen, das ganze Vorurteile und das alles, ganze Hass in unserer Welt, das ist alles Finsternis. Krishna sagte, das alles bin ich. Steht in der Bibel, der Hindu-Bibel geschrieben. Schwarz auf weiß. Und liebe Freunde, dazu, es gibt Zehntausende von Hindus in Indien, die euch bereit erzählen werden. Wie nachdem sie irgendeine Gelübde vor irgendwelcher Götter abgebrochen haben, es passierte eine Tragödie. Sie verlieren ein Auge,
oder ein Arm oder eine Beine. Ein enger Verwandter wurde tödlich verunglückt. Das Haus wurde abgebrannt, wenn sie eine Gelübde vor irgendwelche Götter abbrechen. Teilweise, in wenigen Fällen vielleicht, ist es Zufall, gebe ich sofort zu. Aber nicht immer, man kann nicht immer sagen, Zufall, Zufall, Zufall. So was gibt es wirklich. Es gibt eine Welt der Übernatürliche. Das Übernatürliche gibt es. 80% meiner Arbeit findet sich an den Universitäten statt. Ich habe in etwa 700 Universitäten der Welt gesprochen. In Heidelberg und Tübingen, Hamburg und Zürich, ETH, Lausanne, Polytechnik und so weiter, London, Sorbonne, Paris, überall, auf, da kommen die Studenten, volles Haus, immer, weil sie auch am Suchen sind. Und manche sind Skeptiker, Agnostiker, Atheisten, aber sie kommen. Und dann, nach einem anderthalbstündigen Vortrag, geht's los mit Fragen. Ich übertreibe nicht, wenn ich euch sage, meine Veranstaltungen an die Universitäten meistens dauern 7 Stunden. Sie gehen nicht weg. Da gibt es 2 Mikrofone vorne, da kommen sie und stellen ihre Fragen. Eins nach dem anderen, Schlangen, beide Seiten. Und ich höre immer wieder ihre Einwände, ihre Opposition, ihre Schwierigkeiten, ihre Fragen, echte Fragen, brennende Fragen. Und ich erzähle gerne von der Übernatürliche in der Hinduismus. Ich kenne das persönlich. Als religiöser Hindu, ich habe das Übernatürliche selber erlebt. Und solche Dinge gibt es doch. Und die Hindus, wenn irgendeine Tragödie passiert, da springen sie zum Ashram oder Tempel, um noch mehr Geld, auch die armen Menschen, um noch mehr Geld zu opfern, die Priester und Gurus noch mehr Geld zu geben, damit es nicht weiter etwas passieren. Und die Menschen, die Millionen, leben in der Angst. Tägliche Angst wegen der Religion. Mein Vater ist gestorben, ein großer Verlust. Als einziger Brahmanensohn bin ich aber in sein Fußstapfen hineingetreten und ganz willig und ganz bereit habe ich getan. Nach meinem Geburt wurde ich prophezeit worden, dass ich werde zu weltberühmter Guru. Und so wurde ich dazu vorbereitet, schon meine Mutter, Hindu-Priestern, Gurus und so weiter, bereiteten mich vor, um diese Rolle zu spielen. Ich war auch hundertprozentig dafür, habe davon geträumt, wie meinem Vater zu sein, er war mein Held. Habe ich schon mit der Yoga und Meditation und Götzendienst angefangen, mit 3, 4 und 5 Jahre alt. Ich mag mich sehr gut erinnern, mit 4, 5 Jahre alt, der Yoga habe ich gelernt. Und weiter gelernt, mehr gelernt, tiefer und tiefer bin ich in der Yoga- und Meditationslehre eingegangen. Die vielen Götter, Krishna und Rama, Shiva und Vishnu, Brahma und Mahesh etc. habe ich täglich angebetet. In der Hinduismus gibt es offiziell 333 Millionen Götter. Tag für Tag entwickeln wir mehr Götter, neue Namen, neue Farben, neue Größe, neue Form. Und da sehen wir schon, auch unter den Religiösen, die Unzufriedenheit. Genug 1000 Götter nicht, wieso die 333 Millionen? Das ist ein Ausdruck der Unzufriedenheit. Der Mensch will immer mehr und mehr und mehr und er bleibt immer noch unzufrieden. Und ich habe die heiligen Tiere angebetet. Wir haben eine Kuh gekauft, um rein, nicht wegen Milch, sondern um rein die Kuh anzubeten. Ich habe die Affe angebetet und die Schlange als Gott angebetet, so wie auch der Elefant. Habe ich als Gott angebetet. Wirklich, echt. Fest an diese heiligen Tiere geglaubt. Tag für Tag stünde ich vor eine heilige Kuh und betete die heilige Kuh an. Von ganzem Herzen. Hab fest daran geglaubt. Könnt ihr einen Schweizer Bauer vorstellen vor seinem Kuh? Der seine Kuh anbetet. Kann man ein bisschen lachen, aber für mich war das sehr ernst. Habe ich aufrichtig gemacht.
Und in der Yoga und Meditation habe ich mich völlig hingegeben. Und ich fange an, den Mystizismus zu erleben. Mit 11 und 12 und 13 und 14 Jahre schon. 14 Jahre alt. Yoga ist das Herz des Hinduismus. Es gibt keinen Hinduismus ohne Yoga. Der Yoga kann man nicht trennen, das Körperliche und Geistliche. Es ist unmöglich. Yoga ist ein Ganz. Vom gleichen Wurzelwort in der Sanskrit habt ihr euer deutsches Wort Joch. Yoga bedeutet Joch, zusammen jochen. Die Franzosen sagen Joug, das habe ich in Frankreich gehört. Die Engländer sagen Joke. Vom gleichen Wurzelwort. Es gibt diese indogermanische, indoeuropäische Connection, Verbindung, nicht wahr? Sehr viele Wörter aus Indien ist lange her nach Europa gekommen. Östlicher Einfluss kam schon vor 2000 Jahren, mehr als 2000 Jahre hierher. Alexander der Große aus Griechenland war in Indien, hat Indien erobert und brachte jede Menge Götter und Bücher und Ideen und so weiter. Hat sich auf eine Art zum Hinduismus bekehrt. Das ist vor der christlichen Zeit natürlich. 600 Jahre, 300 Jahre vor Christus ungefähr. Und es gab immer Handel, Kommerz, Connection zwischen Asien und Europa, schon lange her. Und das Wort Pyjama zum Beispiel ist ein indisches Wort. Wir haben der Pyjama zuerst entdeckt. Und jetzt sagt man Pyjama weltweit. Ja, und im gleichen Sinn ist das Wort Yoga überall auf die Welt zu finden. Es bedeutet Jochen, zusammen Jochen, aber mit Brahman. Das Ziel des Hinduismus. Und wenn der Europäer sagt, ja, ich treibe Yoga rein um Fitness und Gesundheit willen, das ist der Hindu eine sehr große Beleidigung. Weil wenn der Hindu Yoga treibt, er denkt gar nicht an Fitness und Gesundheit, er denkt an Heil. Weil Yoga ist das Hauptfahrzeug des Heils in der Hinduismus. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Yoga, verschiedene Stufen. Hatha-Yoga, Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Janana-Yoga, etc. Die Hare Krishna-Anhänger hier in der Schweiz. Eben, ich wollte euch erzählen, das hat mich so angesprochen, nah an Bellarive. Heute mit meiner Tochter ging ich Bellarive entlang. Und was sah ich da? Die Hare Krishna-Anhänger sitzen da unter heißer Sonne und spielen ihre Trommel und singen, wiederholen immer wieder Hare Rama, Hare Krishna. Schämen sich gar nicht. Die Hare Krishna habe ich das allererste Mal in London gesehen. Ich wohnte in England in den 60er Jahren. Damals schon die Hare Krishna Anhänger auf der Straße in London, Oxford Straße, ohne Schäme, ohne Verlegenheit, singen und tanzen und Trommel spielen, um ihre Religion zu verbreiten. Und die Christen schweigen, die Christen bleiben schön reserv. Schämen sich. Was für ein Widerspruch, ne? Und die Hare Krishna Anhänger in der Schweiz praktizieren auch Yoga. Es heißt Bhakti Yoga. Yoga des Anbetungs, Krishna Anbetung. Vereinigung mit Brahman durch Krishna Anbetung. Rajnish, Bhagwan Rajnish kam nach Europa, wenig Geld, und er wurde schnell superreich. Heute heißt es Osho. Er hat der Tantra-Yoga gelehrt. Die Inder haben sich längst davon distanziert. Vielleicht durch christlichen Einfluss. Westlicher Einfluss, ich weiß nicht. Vielleicht mehr eher christlicher Einfluss. Aber der Bhagwan Rajnish lehrte Vereinigung mit Brahman, also Heil, durch Sensualität, Sexualität, Perversion. Der sagte, er lehrte damals, je mehr pervers, desto besser deine Chance, Heil zu erreichen. Und dadurch wurde er so schnell reich. Er hat über 100 Quadratkilometer Land in Oregon gekauft mit Bargeld, hat 95 Rolls Royce, brandneu, vor seinem riesigen Palast in Oregon. Der Mann hat nicht mal Führerschein. 95 Rolls Royce. Das kostet schon eine Menge. Rein durch sein Yoga-Lehre hier im Westen. Es heißt Tantra-Yoga. Und ich habe der Yoga sehr intensiv als junger Hindu praktiziert. Und Meditation, östliche Meditation gehört zum Yoga. Sie gehen Hand in Hand.
Und ich habe die östliche Meditation regelmäßig, täglich praktiziert. Übrigens, der östliche Meditation kann auch zum Sucht führen. Man wird süchtig. Und je mehr man meditiert, desto mehr will man die Meditation praktizieren, desto mehr will man das alles erleben. In der östlichen Meditation, der Hindu versucht, seine Gedanken zuerst zu entleeren, seinen Verstand zu entleeren. Er muss an gar nichts denken, nicht an Sport, nicht an Essen, Freundin, Frau, Mann, an gar nichts denken. Das ist wohl möglich. Es dauert vielleicht jahrelang, monatelang, wochenlang, je nach Individuum, bis man das schafft. Und ich habe es doch geschafft, ziemlich schnell, ziemlich früh. Und erst wenn man dieser Zustand erreicht, wo man an gar nichts denkt, dann beginnt er mystischen Dingen zu erleben. Durch diese Passivität, Neutralität, das Gehirn wurde passiv, neutral. Und durch die Meditation und Yoga habe ich Astralreisen erlebt, Transitzustände erlebt, Raumreise erlebt. In der Transitzustände habe ich Begegnungen mit übernatürlichen Wesen erlebt. Einerseits brillant, hell, farbig, beeindruckend. Andererseits während der gleichen Transitzustand furchtbar, hässlich, dämonisch aussehende Wesen habe ich begegnet. Das aber wollte ich nicht. Das wollte ich nicht erleben. Das andere schon. Ich musste immer wieder meditieren. Aber immer wieder habe ich das erlebt, diese Finsternis und Dunkelheit und diese dämonische Wesen. Ich wollte das nicht erleben. Ich sagte, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Liebe Freunde, es kamen Hindus auf mich zu und beugten sich vor mir nieder und beteten mich an, genau wie bei meinem Vater. Als Brahmane war ich natürlich stolz. Die Hindus beten der Brahmane an, beten der Guru an. Sie glauben an Karma, die Lehre von Ursache und Wirkung. Was man sieht, das erntet man. Und sie wollen ihre Karma aufbauen. Die Karma-Lehre ist in der Hinduismus sehr zentral und sehr stark. Die Wiederverkörperungslehre hat mit der Karma zu tun. Die gehören zueinander. Und als Hindu habe ich fest daran geglaubt. Ich wollte nie ein Insekt, eine Ameise oder so töten. Wenn der Moskito bei mir kam und da ins Arm reinsteckte, habe eine ganz andere Haltung als die Europäer gehabt. Da schlagen die Europäer links und rechts. Nein, in Tropen überall wurden geschlagen. Hagene Moskito ist gar nicht. Aber ich habe eine total andere Haltung als Hindu. Ich lasse den Moskito schon trinken. Zum Wohl. Ich habe Angst gehabt, wenn ich den Moskito töte, dann muss ich wieder auf die Welt als Moskito zurückkehren. Nach der Karma-Lehre. Wenn man eine Ratte tötet, muss er wieder als Ratte zurückkehren. Und ich mag mich gut erinnern, in der Primarschule, als unser indischer Biologielehrer uns etwas Biologie lehrte. Er lehrte uns, wenn wir Wasser kochen, da töten wir Millionen von Bakterien. Das war mir sehr erschütternd. Ich habe mich entschlossen, niemals in meinem Leben etwas zu kochen, weil ich wollte nicht Millionenmal wieder auf die Welt als Bakterien zurückkehren. Ja, die Hindus glauben fest daran. Und alle Schweizer werden als Schweine zurückkehren, da ihr Schinken so mag. Und Salami und Wurst. Hamburgers. Rindfleisch. Kommen wieder als Kuh. Ja, das ist schon etwas positiv, Kuh als Kuh zurückzukehren. Kuh ist Gott. Das ist eine Promotion. Aber die Hindus glauben fest an der Karma. Und als Hindu habe ich doch etliche Probleme als religiöser Mensch gehabt. Die Hindus beugten sich vor mir nieder, um einen Segen zu bekommen. Aber als religiöser Mensch, trotz der Anbetung der Götter und so weiter,
war ich innerlich leer und unzufrieden. Und ich habe, ehrlich gesagt, nicht anzubieten. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Aber ein sehr riesiges Problem ist bei mir entwickelt worden durch die Meditation. Ja, ein Problem mit der Jähzorn. Ich habe so viele Yoga-Praktizierende hier in Europa kennengelernt. Meistens sind sie sehr stolz. Je tiefer, dass sie in der Yoga-Meditation sind, desto arroganter sind sie. Ehrlich, eine Beobachtung. Immer sehr arrogant. Ja, wenn ein Mensch glaubt, dass er Gott sei, kann man das schon erwarten, weil sie eine total falsche Vorstellung von Gott haben. Sie sind sehr arrogant. Aber ich merke auch, die Yoga-praktizierenden Menschen hier in der Schweiz, sowie auch in Deutschland und Frankreich, die werden schnell geärgert. Reden von Friede und Zufriedenheit und das alles, aber werden schnell, sie ärgern sich schnell. Unruhe kommt sehr schnell. Sobald dass man mit ihnen nicht einverstanden ist, nicht übereinstimmen, da ärgern sich. Ich kenne solche Leute persönlich. Meine Mutter, die ich so sehr liebe, eine wunderbare Frau, sie ist heute noch Guru, hat Anhängerinnen, Anhänger überall in Kanada, Schweden, sogar Schweiz, Deutschland, England, USA. Anständig, nette Frau. Aber sie ärgert sich sehr schnell, wenn man nicht mit ihr übereinstimmt. Und sie ist Yoga-Expertin. Welt-Yoga-Experten. Und ich habe ein Problem mit der Jähzorn gehabt, durch die Meditation und Yoga. Ich wollte keine Ameise töten. Habe Angst gehabt, auf der Straße in ein tropisches Land zu gehen. Wollte nicht auf eine Ameise treten, weil ich wollte nicht wieder auf die Welt als Ameise zurückkehren. Aber ich habe immer Angst gehabt, dass ich eines Tages jemanden ermorden werde. Durch diese Jähzorn. Und ich wollte unbedingt Befreiung davon. Die Priester und Psychiater, die Yoga und die Meditation hat nicht geholfen. Und ich war verzweifelt. Sehr frustriert. Habe Angst, immer Angst gehabt. Der Onkel, Mutters Bruder, war Muskelmensch, Gewichtheber. Hat es immer wieder gemacht. Ich war stolz auf ihn, ich wollte es auch machen. Mit 11 und 12 und 13 und 14 Jahre alt versuchte ich, seine Gewichte zu erheben. Ich habe es nie geschafft. Er sagte mir, warte nur. Ich war ungeduldig. Ich habe es nie geschafft. Und eines Tages kam ich aus dem Meditationsraum nach meiner Meditationsrunde und die Tante, also Mutterschwester, Tante Revati, sagte mir etwas, irgendeine Kleinigkeit und hat mich geärgert. Da bin ich in diese Jähzorn eingeraten. Ich liebte den Tante, aber ich bin in der Jähzorn eingeraten. Und ich schäme mich, euch folgende Geschichte zu erzählen, aber es ist tatsächlich passiert. Der Stange, der Onkel war voll beladen. Und ich habe in dem Moment diese Stange zugegriffen, brachte es oben in der Luft und ich war dabei, die Tante auf dem Kopf damit zu schlagen. Tatsächlich. Zum Glück stand meine Cousine, mein Cousin, ihrem Sohn hinter mich, der Krishna heißt er. Und das Ganze ist auf der Boden gelandet. Vor 2 Monaten war ich wieder zu Hause zum Besuch und ich ging unten und ich schaute auf den Beton, wo das kaputt ist, heute noch. Nach mehreren Jahrzehnten, der Boden ist immer noch so unrepariert und ich musste wirklich die ganze Sache wieder erleben und ich staunte. Liebe Freunde, in dem Moment, als das passiert ist, war ich so schockiert, so erschüttert. Ich war wie gelähmt, wie paralysiert. Ich konnte es nicht glauben, dass sowas passiert ist. Und das ist durch eine übernatürliche Macht passiert. Nicht von mir. Eine Macht, welche von außen kam. Aber eine böse Macht. und ich ging langsam oben in mein Zimmer und ich fiel auf dem Bett und ich habe geweint, ich habe mich geschämt. Aber es hat mich wahnsinnig gestört. Wie kann das sein? Ich wollte nicht mal eine Ameise, ein Fliege, ein Moskito töten und ich habe beinahe meine eigene Tante umgebracht. Und liebe Freunde, ich bin zum Schlussfolgerung gekommen, dass in unserer Welt es gibt zwei Quellen von Macht. Einerseits Gott, der Allmächtige, und auf der anderen Seite der Teufel, der Satan, der böse Macht hat. All das wollte ich nicht tun. Ich wurde kontrolliert und das hat mich gestört als religiöser Hindu, als junger Guru. Und ich ging auf die Suche. Ich wollte Befreiung. Wirklich Befreiung. Eines Tages ging ich in mein Zimmer, schließe die Tür, blieb dort 4 Tage lang, ohne Essen, ohne zu trinken, ohne mit jemandem zu sprechen, aber entschlossen, die Wahrheit zu finden. Eines wusste ich. Das hat meinen Eltern noch, meine Religion nicht gelehrt, aber ich wusste immer, dass es einen Gott gab. Das wusste ich immer. Irgendwie ein Bewusstsein, dass Gott existiert. Aber ich kannte dieser Gott persönlich nicht. Und ich wollte mehr als alles andere in der ganzen Welt, ich wollte dieser Gott persönlich kennenlernen. Ich habe eine Sehnsucht, eine Lust, ein Verlangen, ein tiefer Wunsch, dieser Gott zu finden. Egal, was es mir kostete. Aber ich wollte Gott rein alleine in den Hinduismus finden. Nicht außerhalb des Hinduismus. Und ich wusste auch, dass ich ein Sünder bin. Dass ich gesündigt habe, wie alle Menschen. Wir alle haben gesündigt. Wir haben gelogen, wir haben gestohlen, betrogen, etc. Ich brauchte die Bibel nicht, um mir zu sagen, dass ich gesündigt habe. Das Problem aber war folgendes. In der Hinduismus gibt es keine Vergebung der Sünde. Die Hindus vergeben einander. Das muss man schon verstehen. Aber Vergebung der Sünde gibt es in der Hinduismus nicht. Auch in der Buddhismus nicht. Heute ist Buddhismus im Vormarsch. Nimmt ständig zu. Überall in Deutschland. Schweiz sogar. Da habe ich in meiner Sammlung vorer Zeit in der Zeitschrift Buddha erobert die Herzen, steht es da oben geschrieben, hier in der Schweiz. Brückenbauer sogar. Über den Buddhismus, der Spiegel, großer Artikel, alles positiv geschrieben. Von Anfang bis Ende, mehrere Seiten, das ist nur der Vorderseite da. Der Dalai Lama kam nach Deutschland, 10.000 sind erschienen, um ihn zu begrüßen und zu spenden und das alles. Dasselbe in England und Amerika, überall, wo der Dalai Lama kommt. Großer Erfolg. Aber wisst ihr was? Der Gautama Buddha war weder Chinesen noch Japaner. Der war Inder. Der war Brahmane, wie ich gewesen bin. Und er war ein Mensch des Mitleids in einer Welt voller Egoismus und Selbstsucht. Ja, da können wir schon von der Buddha etwas lernen. Mitleid ist sehr wichtig. Er war ein Mensch des Mitleids. Der Buddha aber wollte eine Lösung bezüglich des Leidens zu finden. Der Buddha ist zum Schlussfolgerung gekommen, dass der Hinduismus, seine Religion, er ist in der Hinduismus streng erzogen worden, dass der Hinduismus den Menschen hindert. Das bringt den Menschen nicht vorwärts. Und er, der Buddha, hat den Hinduismus völlig abgelehnt. Ja, wir wollen aber heute nicht darüber reden. Wir wollen aber tolerant sein, nicht wahr? Ich bin da aber, um die Wahrheit zu sagen. Buddha hat den Hinduismus abgelehnt. Buddha hat nie gesagt, dass er Gott sei. Er hat nie über Gott geschrieben, hat nie über Gott gelehrt, er hat niemandem Weg zu Gott gezeigt vor seinem Tod. Er warnte seinen Jüngern, sie sollen ihn nicht als irgendein Göttlicher anschauen, sie sollen ihn nicht als irgendein Götter nachfolgen oder so. Kaum ist der liebe Mann gestorben, etwa 600 Jahre vor Christus, haben sie das Gegenteil getan. Sie fingen an, der Buddha anzubeten und nachzufolgen. Das wollte er aber nicht. Er wollte gar keine Religion gründen. Aber so sind die Menschen. So ist die Religion. Menschen tun, Menschen Ideen. Und auch in der Buddhismus gibt es keine Vergebung der Sünde. Die Moslem reden davon, sie kennen die Vergebung aber nicht. Ein führender Imam in der Nahost, in der Al-Aqsa Moschee, sagte mir während unserer Gespräch darüber, ja, die Vergebung, keiner kann wissen, ob er die Vergebung bekommt oder nicht. Das sei Allah seine Sache, hat er mir ziemlich arrogant gesagt. Ja, das hat mich schon etwas geschüttert. Ein führender Moslem hat mir das gesagt. Es geht mir schon etwas an, weil ich will die Vergebung. Und liebe Freunde, die Vergebung habe ich nie in der Hinduismus gefunden, weil es der Hinduismus lehrt der Karma. Selbst ist der beliebte Gott der Vishnu wieder auf die Welt als Schwein, als Eber zurückkehren musste wegen sein Karma, sein Taten. Der Karma steht über den Göttern. Der Gott Vishnu hat keine Chance, er musste als Schwein zurückkehren. Und ich blieb hoffnungslos und Angst vor der Zukunft. Wollte die Befreiung. Ich wollte die Vergebung. Ich wollte Gott persönlich kennenlernen. Und ich kam nicht vorwärts. Ich habe an den Selbstmord gedacht. Ich blieb in diesem Raum eben Tag für Tag, 4 Tage und Nächte lang. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Am richtigen Tag, richtige Stunde, das Richtige ist passierte. Der richtige Person kam. Eine Inderin kam bei uns zu Hause. Eine ehemalige, ausgerechnet Brahmanin, kam bei uns zu Hause und erzählte mir das allererste Mal in meinem Leben die Botschaft der Bibel. Sie hat irgendwie eine Last für mich. Und sie sagte mir, Rabbi, Gott liebt dich. Und Jesus Christus ist auf einem Kreuz für dich gestorben. Das habe ich nie zuvor gehört. Millionen von Göttern haben nie gehört, dass irgendein Gott mich liebt, als Individuum, als Person. Man findet das nirgendwo in der Welt, außer in der Bibel. Und Christus ist für dich gestorben. Millionen von Göttern, keiner ist für mich gestorben, um meine Sünde zu vergeben. Hat mich schon angesprochen. Und diese Frau sagte mir, Gott will in dein Leben hineinkommen, aber er kommt allein durch Jesus, der sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das habe ich nie zuvor gehört. Und es hat mich aber sehr geärgert. Und ich war sehr gemein. Und ich habe diese inneren furchtbaren Dinge gesagt. Und ich habe ihr gesagt, ich hasse alle Christen. Ja, die Christen essen Rindfleisch. Sie essen, mein Gott, unvergeblich. Und die Christen sind Prostituierte und Mörder und Kriminellen und das alles. Eben, ich redete von der nominalen Christen. Ich war, wahre Christen kannte ich nicht. Und ich habe diese Inderin gesagt, ich werde nie Christ werden, nicht mal auf mein sterbender Bett. Und sie blieb schön kühl und fröhlich und friedlich und freundlich und liebvoll und geduldig. Und das hat mich noch mehr geärgert. Weil dieser Friede und Liebe habe ich als religiöser Hindu gar nicht gekannt. Sie ging weg und hat für mich täglich gebetet. Erst nachher habe ich das erfahren und ich blieb das elendste Mensch der Welt. Alter, etwas habe ich neu gelernt, außer das Evangelium. Liebe Freunde, ich durfte mit dieser Inderin diskutieren und argumentieren, aber ich durfte mit der Geist Gottes nicht diskutieren. Ich wusste nicht mal, dass es einen Geist Gottes gab. Weil er hat mich deutlich und klar angesprochen und überführt. Ich konnte nicht diskutieren. Er hat mir mein Bedürfnis gezeigt, meine Verlorenheit gezeigt, mein Bedürfnis nach Jesus Christus, mein Bedürfnis nach Vergebung der Sünde. Und ich wollte die Wahrheit wissen, die Wahrheit umarmen, die Wahrheit praktizieren, die Wahrheit weitergeben. Mir ist die Wahrheit sehr wichtig. Aber ich wollte das nur innerhalb der Hinduismus finden. Ich dachte, Mensch, die Christen sind so arm, wir Hindus sind so reich, geistlich gesagt, wir haben Millionen von Göttern, die Christen haben aber nur 3 Götter. Ja, Maria und Jesus und Sammy Klaus. So habe ich gedacht, da die meisten Hindus denken so. Maria sei ein Götter des Christentums und der Sammy Klaus auch. Aber der Geist Gottes hat mich angesprochen und überführt. Es war keine einfache Entscheidung. Nun habe ich das Evangelium gehört, es war nicht so einfach. In Kalifornien habe ich gesehen, es ist auch nicht mehr so einfach in Kalifornien, wegen dieser esoterischen New Age Wachstum. Aber früher habe ich vor etwa 20 Jahren eine Stoßstangenkleber gesehen. Honk if you love Jesus. Also hupen, wenn du Jesus liebst. Das geht in Kalifornien, ne? Aber in der Hinduismus ist es nicht so einfach. Ich musste das wirklich in ganzer Kost überlegen, weil ein Brahmanenpriester hat mir einmal gesagt, mein lieber Sohn, hat der Priester mir gesagt, sei immer stolz, dass du Brahmane bist. Höher gibt es nicht. Es hat Millionen von Jahren gedauert, durch Millionen von Wiederverkörperungen, immer wieder ständig wieder verkörpert, um auf so eine höhere Ebene zurückzukehren. Von Millionen, aber Millionen von Jahren hat es gedauert, um so hoch zu kommen. Vergiss das nicht. Sei immer stolz, dass du Brahmane bist. Und nun muss ich eine Entscheidung treffen. Mensch, das hat lange gedauert. Millionen von Jahren. Und nun muss ich eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Das war nicht so einfach. Das war nicht so einfach. Wenn man schon an die Wiederverkörperung festglaubt, ne? Aber liebe Freunde, ich bin Gott dankbar, dass es Gnade gibt. Dass der Geist Gottes am Wirken ist. Dass er uns hilft, wenn wir am Suchen sind. Und ich ging auf die Knie und ich bat Jesus Christus, meine Sünde mir zu vergeben. Ich bat Jesus Christus, mich zu befreien. Ich bat Jesus Christus, in mein Leben hineinzukommen und mir Heil zu schenken, mein Leben zu verändern, und das alles und viel mehr hat er tatsächlich getan. Es war die Stunde der Transformation. Habe durch Jesus Christus eine neue Friede gefunden, die ich nie zuvor kannte. Eine neue Freude, neue Liebe, neue Hoffnung, Heil, ewiges Leben, Sinn des Lebens, Zufriedenheit. Mehr als bloß eine Hoffnung. Eine innerliche, kann man das auf Deutsch nennen, eine innerliche Gewissheit. Eine Gewissheit. Oh, das bedeutet mir sehr viel. Nicht bloß das Glauben oder die Lehre, sondern eine innerliche Gewissheit. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß, dass ich wiedergeboren bin. Jesus selber sagte in der Bibel, es sei denn ein Mensch von oben her geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ob man Pfarrer ist oder Priester ist oder buddhistischer Mönch ist, es sei denn ein Mensch von oben her durch den Heiligen Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Leider gibt es Zehntausende von Priester und Pastoren und Pfarrer, die gar nicht wiedergeboren sind. Und es steht in der Bibel geschrieben, Jesus hat es selber gesagt. Und ich weiß, dass ich gerettet bin. Und ich weiß, dass wenn ich heute sterben muss, ohne Fanatismus und Extremismus, ich weiß, dass wenn ich heute sterben muss, dass ich in den Himmel mit Christus gehe in die Ewigkeit. Und das ist wunderbar. Heute liebe ich alle Menschen, Hindus und Buddhisten und Moslems und Menschen, die mich hassen, durch seine Liebe in mir. weil Christus wohnt in mir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie Paulus schrieb. Es ist nicht länger ich, der lebe, sondern Christus lebt in mir, schrieb Paulus in der Galaterbrief, Kapitel 2. Der gleiche Paulus damals, vor 2000 Jahren, haben die Christen so angegriffen, attackiert, festgenommen, zum Gefängnis gebracht. Er hat schriftliche Erlaubnis dazu. Dieser Paulus, der damals Saulus hieß, hat der Jesus Christus, der Auferstandene, persönlich begegnet. Und er schrieb im Neuen Testament, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Neues Leben in Christus. So wunderbar. Und liebe Freunde, während ein Monat haben sich bei uns zu Hause, eine sehr religiöse hinduistische Familie, 13 Familienmitglieder, Großmutter, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, 13 Menschen haben sich zu Jesus Christus bekehrt, eins nach dem anderen, durch das Wirken des Geistes. Jeder hat seine eigene Story, seine eigene Geschichte. Es war so wunderbar. Und wir alle haben die Dutzende von kostbaren Göttern, haben sehr viel Geld für Menschengötter bezahlt. Und die Dutzende von hinduistischen Schriften und alles religiöse und okkultistische und spiritistische Paraphernalia drum und dran ins Hinterhof genommen und wir haben alles verbrannt. Da kann man schon Halleluja sagen. Man braucht nicht Pfingstler zu sein, um Halleluja zu sagen. Wir haben so Angst vor den Göttern. Angst vor den Göttern. Der Shiva haben wir verbrannt. Am Fürsten der Götter, das ist ein Göttin, die Kali haben wir verbrannt. Keine Angst mehr. Das war eine Befreiung. Gott hat mich von der Hass befreit, an der Hoffnungslosigkeit befreit, so wie auch der Jähzorn. Ich wurde niemals mehr jähzornig. Das war eine super wunderbare Heilung. Ich bin Gott so dankbar dafür. Ich bin Gott dankbar für Jesus Christus. Ich gab ihm mein ganzes Leben. Ich habe mich völlig Jesus Christus hingegeben. Und ich bin ihm dankbar. Jesus Christus ist nicht nur für Europäer gekommen, er ist für die ganze Welt gekommen. Er ist für Japaner sowie Afrikaner gekommen. Er ist für Inder sowie Afrikaner gekommen. Gott hat es im Alten Testament verheißen, dass er einmal auf die Welt, eins für allemal kommen wird, als Mensch. Und er ist tatsächlich vor ungefähr 2000 Jahren gekommen. Er ist gestorben, genau wie ihm voraus prophezeit worden ist. Er ist auferstanden, wie auch im Alten Testament prophezeit worden ist. Und er lebt heute noch und er lebt in mir. Und Gott ist überall auf die Welt am Arbeiten. Es kommen Zehntausende von Hindus zum Glauben an Jesus Christus. Trotz Widerstände, Opposition, sogar Bedrohung und Mord. In Indien zurzeit gibt es jede Menge Verfolgung. Christen werden immer wieder getötet, weil sie gläubiger Christen sind. Die Kompromissnamen, nominalen Christen, da lassen die Hindu die in Friede, in Ruhe. Aber die wahren Christen wurden ermordet, immer wieder in Indien. Auch in Pakistan ist es nicht mehr so leicht, Christ zu sein. Aber trotzdem, es kommen immer wieder Menschen zum Glauben. In Indien, es kommen Brahmanen zum Glauben. Es kommen Priester zum Glauben. Ich habe etliche so kennengelernt. Die Gemeinden, freien Gemeinden in Indien, ist voll, voll, überall, in alle Hauptstädten, habe ich selber erlebt, während meiner Reise. In China, trotz Verfolgung, es ist schwierig, Christ in China zu sein. Ich war in China, ich war in Beijing, ich war in Shanghai und anderen Orten und ich habe gehört, ich habe gelernt, ich habe viel erfahren in China. Liebe Freunde, es gibt Millionen, aber Millionen von wahren, gläubigen Christen in China in der Untergrundkirche. Am Sonntag treffen sich im Wald, mitten im Wald, weg von der Stadt, um Gottesdienst zu feiern. Wegen Verfolgung und Opposition. Hier haben wir die wunderschönen Gebäude, Kirchengebäude, Gemeindengebäude. China muss sie ins Wald Gottesdienst feiern. Manchmal egal, wie das Wetter sei. Aber es kommen immer wieder Chinesen zum Glauben an Jesus Christus, trotz der Probleme. Gott ist heute noch am Wirken. Es kommen Afrikaner zum Glauben an Jesus, Südamerikaner zum Glauben an Jesus, Nepalesen zum Glauben an Jesus, Mongolen zum Glauben an Jesus. Ich war in der Mongolei vor etwa 11 Jahren. Damals gab keine Gemeinde in der Mongolei. Ich bin eingeladen worden, um dort Vorträge zu halten. Ja, ich dachte, die Mongolei, Mensch, das ist so weit weg. Aber ich habe öfter für die Mongolei gebetet, damals schon. Und ich bin hingegangen. Ein Mann bat mich, auf Deutsch meine Vorträge zu halten. Ich habe gesagt, ja, auf Telefon hat sie mir gesagt, ich soll auf Deutsch sprechen. Wieso auf Deutsch? Das ist Mongolei. Ja, es ist teuer, dieses Telefongespräch. Wir erzählen das erst, wenn Sie hier sind. In der Mongolei habe ich erlebt, ja, die Tausende von Jugendlichen, fast alle unter 40 Jahre alt, können Deutsch. Nicht wegen Westdeutschland, sondern wegen der damaligen DDR. Das war das allerbeste Land der Welt, den Mongolen. Für den Mongolen. Und alle wollten in der DDR reisen zum Studieren. Und so haben sie Deutsch fleißig gelernt. Das war uns ein Vorteil. Ich habe Deutsche und Schweizer mitgenommen. Ich habe dort gesprochen. Sie haben mir nachher gezeigt, wie das Gebäude heißt. In Ulaanbaatar, Hauptstadt. Und es steht auf dem Beton, kommunistische Regierungsinformationszentrum. Dort haben wir das Evangelium verkündigt. Gott hat auch Humor, ne? Und der Leiter kam und sagte mir, das war das allererste Mal in der Geschichte der Mongolei, wo das Evangelium in der Öffentlichkeit verkündigt wird. Diese Wörter haben mich so hart getroffen. Ich habe es nie erwartet. Der Mongolen sagte mir, Herr Maharaj, Sie wissen es nicht, aber das war das allererste Mal in der ganzen Geschichte der Mongolei, wo das Evangelium in der Öffentlichkeit verkündigt wird. Und Jesus Christus hat mir an Jesus seine Worte erinnert. Er sagte vor 2000 Jahren in dem Matthäus Evangelium Kapitel 24, mein Evangelium wird in jeder Nation verkündigt werden. Liebe Freunde, der Mongolei war der allerletzte Land, wo das Evangelium verkündigt wird. Allerletzte Land. Es gibt noch Stammen und so weiter überall, die noch nicht gehört haben. Aber Jesus hat das Wort Nation gebraucht. Das griechische Wort Nation ist genau dasselbe wie heute. Es gibt kein Land mehr, wo man das Evangelium Jesus nicht finden kann. Seine Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. In unserer Zeit. Und ich glaube diesbezüglich, dass Jesus Christus kommt bald wieder. Wann genau weiß niemand. Aber ich glaube, dass Jesus Christus kommt wieder, wie er selber sagte. Und in dieser hoffnungslosen Welt gibt es meines Erachtens und auch nach der Bibel nur eine reale, echte, wahre Hoffnung. Nämlich Jesus Christus. Ich möchte aber mit ein paar Bibelverse schließen. Und liebe Freunde, in der Apostelgeschichte, sicher gibt es unterschiedliche Menschen unter uns, unterschiedliche Überzeugungen, Ungläubiger und so weiter. Aber ich möchte ein paar Verse vorlesen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12 steht es geschrieben. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel für die Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Kein anderer Name außer dem Namen Jesus. So steht es in Gottes Wort. Das können wir nicht so leicht wegwischen. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, nicht ein Weg, sondern der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann, der 1. Korintherbrief, Kapitel 13 und Kapitel 3 und Vers 11, steht es geschrieben, denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher Jesus Christus ist. So deutlich in Gottes Wort. Und in 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3, 5 bis 5, dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vers 5, denn es ist ein Gott, es ist auch ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, um unser Willen. Liebe Freunde, in der Hinduismus, so wie auch in der Buddhismus und der Islam, der Mensch versucht, Heil zu erreichen durch Werke, durch Selbstverwirklichung, Selbstanstrengung, selbst dies und das. Pilgerreise, Selbstkasteiung, ich habe es selber in Indien gesehen. Da kamen die Tränen zu meinen Augen. Hindus, die Selbstkasteiung praktizieren, sie schlagen sich auf dem Rücken blutig. Da bluten manche, bis sie sterben, um Heil zu erreichen. Und in der Bibel lesen wir etwas ganz, ganz anderes. Und ich möchte gerne zum Schluss ein Vers aus der Epheserbrief lesen. Epheser Kapitel 2 und Vers 8. Denn vermöge der Gnade seid ihr gerettet. Durch Gottes Gnade. Nicht just, was steht hier geschrieben. Denn vermöge der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht durch euch. Gottes Gabe ist es.